Ich möchte uns heute einen Text lesen, den wir uns etwas angucken wollen, und zwar aus Matthäus 24 und da die Verse 4 bis 14. Matthäus 24, 4 bis 14. Und wie ihr das ja schon fast gewohnt seid bei mir, bitte ich euch, dass wir uns dazu erheben. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten, einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und bitte gib uns jetzt die Gnade, dass wir es begreifen können. Bitte gib die rechten Worte zum Verkündigen und gib uns offene Herzen, dass dein Wort wie ein Same einfallen kann, aufgehen kann und Frucht bringt. Amen. Ja, das ist ja der Anfang der sogenannten Endzeitrede von unserem Herrn Jesus. Und die wird ja ausgelöst dadurch, dass die Jünger ein paar Fragen haben. Und die stehen davor, das sind ja die Fragen, sie sind ja gerade vom Tempel weggegangen. Und dann wundern sich ja die Jünger, dieser wunderbare Tempel, das Zentrum unseres Gottesdienstes. Und Jesus hatte eben gesagt, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und jetzt sind sie am Ölberg und sie zeigen ihm doch noch dieses völlig, also ungläubig im Sinne von, die können es einfach noch nicht fassen, dass der Tempel zerstört werden soll. Und zeigen ihm, guck doch mal dieses wunderbare Gebäude. Und Jesus sagt, es wird aber alles auseinandergenommen werden, Stein für Stein. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Da liegen immer noch ein paar Steine in Jerusalem rum von diesem Tempel. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben vor gut 2000 Jahren. Dann kommen ja noch andere Fragen. Sie fragen ja noch nach dem Zeichen der Wiederkunft und das Ende der Weltzeit. Und dann fängt Jesus an, ihnen die Fragen zu beantworten. Und er macht das nicht so und sagt, so passt auf, so systematisch erkläre ich euch das mal gerade, sondern er fängt völlig anders an, weil Jesus nicht denkt, wie wir denken. Jesus denkt seelsorgerlich. Dem liegen diese 12 Männer oder überhaupt die Jünger und wir auch am Herzen. Und dann ist ihm erstmal was völlig anderes wichtig. Das Erste, was er ihnen sagt, bevor er irgendwas andeutet, sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn es kommt was, sagt, da kommen viele und werden euch Unsinn erzählen. Das ist ja jetzt, das hatten wir jetzt Mittwoch übrigens in der Bibelstunde, da haben wir den Rahmen noch größer gefasst vom Inhalt her. Ich möchte da gar nicht drauf angeben, tiefer drauf eingehen. Er prophezeit hier in erster Linie erstmal für die Jünger damals, wann wird der Tempel zerstört. Und das waren 40 Jahre später ungefähr. Aber dieser Text, der geht ja darüber weit hinaus, und darüber geht es mir heute, der geht weit über 70 nach Christus hinaus. Der beschreibt nämlich im Grunde genommen die ganze Gemeindezeit. Das ist die Zeit des Endes. Und da schlagen wir mal auf einen Vers aus 1. Korinther 10, Vers 11. Dann sehen wir das auch nochmal. Da geht es in dem Kontext hier 1. Korinther 10 darum, warum haben wir das Alte Testament? Das ist uns nämlich zur Belehrung gegeben. Und hier steht was in diesem Vers, das ist für unser Thema interessant. Da steht in 1. Korinther 10, Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Wir leben als Gemeinde in einer Zeit des Endes. Und die begann aus der Sicht Jesu, und Paulus hat es ja auch so gesehen, nicht erst irgendwann heute, sondern schon damals. Da ging das los. Und zwar geht das hier los in Form, das sehen wir hier gleich, er sagt, es sind wie Wehen, wie Geburtswehen. Die fangen langsam an. Da zieht es dann erstmal ein paar Wochen lang nur bei der Frau. Und dann wird das Ziehen aber ein bisschen länger und ein bisschen intensiver. Dann redet man ja irgendwann von Übungswehen. Und dann geht das immer weiter und immer enger wird das. Und irgendwann hast du dann nur noch 10 Minuten dazwischen und dann wird es noch enger und dann geht es weiter. Wie es kennt ihr, ne? Die Presswehen kommen dann und dann hat die Frau davon erstmal einen Haufen. Und dann kommt endlich, naja, die Geburt ist ja dann echt mit einer Wehe getan. Das sind ja viele schwere Wehen. Aber wenn das Baby dann da ist, das sagt Jesus an einer anderen Stelle, da hat die Mutter alles vergessen. Im Sinne von, es ist ihr dann egal, weil das Baby endlich da ist. Und hier beschreibt er uns auch sowas. Die Wehen begannen damals, das ging los, für die gingen Kriege los. 60 nach Christus, der jüdische Krieg, begann in Galiläa. Und er sagt ihnen damals, wenn ihr das mitkriegt, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, dann kommt's. Dann kommt für euch ein Punkt, 70 nach Christus, die Zerstörung des Tempels. Die Römer sind dann bis Jerusalem vorgerückt und haben am Ende den ganzen Tempel auseinandergebaut. Und wir haben es ähnlich heute, wir sind nur viel weiter in den Wehen. Wir haben die Dinge, das werden wir gleich mal ein bisschen beobachten, haben wir heute alle auch, nur schlimmer als die damals. Du hast ja heute eine Zeit, wo du denkst, hier geht die spinnen doch alle um dich herum. Wir haben ja heute das Problem in Deutschland, wir haben das eben gehört bei dem Missionsgebet, vor allem in diesen islamischen Ländern, ich nenne das jetzt mal bewusst nicht muslimisch, es gibt auch ein paar nette Leute, die sind muslimisch, mit denen kann man zusammenleben auf dieser Welt, aber wenn die extrem werden, wie zum Beispiel in Libyen, dann geht es in der Regel am schlimmsten gegen die Frau. Und hier in Deutschland sind die Linken, oder sagen wir mal so Pseudolinke, so Pseudofeministinnen, die irgendwas uns von irgendeinem Patriarchat erzählen. Und da hinten, mit denen solidarisieren sie sich dann und gehen für die auf die Straße, bei denen das perfekte Patriarchat ist. Du denkst, die Leute, die spinnen doch einfach nur noch um uns herum. Wir haben Kriege. Je nachdem, wie wir das definieren wollen, haben wir längst einen dritten Weltkrieg, weil alle Großmächte auf dieser Welt irgendwie in irgendeinem Krieg verstrickt sind. Also wir haben das an jeder Ecke, was er hier die ganze Zeit beschreibt. Und er warnt ja hier damals die Jünger vor den falschen Christussen, und die hatten so einige damals. Da sind einige aufgetreten und haben erzählt, ich bin der Christus. Natürlich haben sie das dann politisch gesehen. Sie wollten sich von den Römern mit Waffengewalt befreien und an deren Händen klebt viel Blut. Da sind viele Menschen gestorben, weil sie sich mit Waffengewalt gegen die Römer zu Wehr gesetzt haben. Das war überhaupt nie die Intention Jesu damals, dass man sich irgendwie mit Waffengewalt wehrt. Das waren die falschen Christusse, die wollten das. Und wir haben hier ja ein Problem heute. Das Problem ist vielleicht weniger, dass heute hier jemand steht und sagt, ich bin der Christus. Da sind wir ja längst, wir sind ja schon viel schlauer als sie damals, haben wir ja alles durchschaut, ne? Die kommen und erzählen uns einfach etwas von einem etwas anderem Jesus. Schlagen wir mal auf. 2. Korinther 11. Das sind ja eigentlich bekannte Verse. 2. Korinther 11, 1 bis 4. Und da steht, möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen, doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündet, den wir nicht verkündigt haben. Oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr es gut ertragen. Hier macht sich Paulus große Sorgen um die Korinther. Er hat nämlich die Sorge, dass sie sich vom Teufel anlügen lassen und dass sie nicht mehr das sind, was sie eigentlich sein sollen. Wir kennen ja dieses Bild auch von der Hochzeit des Lammes, dass Jesus das damit vergleicht, wenn wir bei der Entrückung mit ihm vereint werden, das ist wie eine Hochzeit. Und er ist der Bräutigam und wir als Gemeinde sind die Braut. Und jetzt sind wir ja sozusagen in der Verlobungszeit. Und er sagt, ihr sollt eine Verlobte sein, wie beschreibt er das hier, wie eine Jungfrau. Unberührt ist die Jungfrau. Und wir sollen unberührt vom Bösen sein. Er setzt noch einen drauf, sagt, die ist auch noch keusch. Da gibt es nicht mal einen Anlass zu denken, dass diese Verlobte was mit einem anderen anfangen würde. So gibt sie sich nach außen. Die geht nicht mit, ist verlobt, bald ist Hochzeit und dann geht sie mit irgendeinem Freund essen. Das wird dieser Jungfrau hier nie einfallen. Irgendwas ähnlich zu irgendwas mit jemand anderem zu haben, als nur mit dem Bräutigam. Wisst ihr, und das ist oft die Gefahr heute. Das ist ja jetzt kein Bild, das wir abstrakt stehen lassen. Wir müssen das ja in unsere Praxis irgendwie bringen. Dass wir nicht Dinge tun oder in unseren Gottesdienst reinholen, die da aus Gottes Sicht gar nicht reingehören. Es gibt Dinge in dieser Welt, die mit auf dieser Erde, die eignen sich, um Gottesdienst darzubringen. Und es gibt einfach Dinge, die passen ihm einfach nicht. Das geht einfach nicht, das zu vermischen. Und da macht sich Paulus Sorgen. Er sagt hier ja, ihr könntet verdorben, ist schon ein hartes Wort, und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Wisst ihr, einfältig meint ja jetzt nicht dumm, sondern dass es nur um den Herrn Jesus geht und alles andere ist für mich zweitrangig. Es geht um diese Person und was sie getan hat und was sie durch mich tun will. Aber für die Welt wird es immer langweilig aussehen. Christen sind für die Welt langweilig. Und wir müssen uns das einfach mal klar machen. In dem Moment, wo wir für sie kulturell interessant werden, dann sind wir keine keusche Jungfrau mehr. In dem Moment, wo wir anfangen, uns der Welt als irgendwie menschlich, irdisch interessant, doch noch irgendwie, ja, das ist doch nicht so langweilig bei denen. In dem Moment hören wir auf, eine keusche Jungfrau zu sein. Gott ist heilig einfältig. Er sagt zum Beispiel, ihr könnt nur durch meinen Sohn gerettet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Und jetzt dürfen wir nicht hingehen und uns vielleicht gut stellen oder so reden hier, als wären ja doch auch andere Arten, den Glauben zu leben. Ja, ich denke vielleicht an die katholische Kirche, wäre das da vielleicht auch eine Möglichkeit. Nein, das ist es einfach nicht. Wisst ihr, ich habe mal so einen Biologielehrer gehabt, der stand irgendwie dafür, also war er berühmt, berüchtigt und das hat man allen Neuen, die auf die weiterführende Schule kamen, auch irgendwann erzählt. Also wenn ihr den habt, ne, der klappt dann immer die Tafeln auf, vielleicht die so alt sind wie ich, die kennen auch diese Klapptafeln, kennt ihr die? Da kannst du zwei Flügel aufklappen, da hat er sich da versteckt, muss erstmal seine Hose über seinen dicken Bauch ziehen und dann kam er wieder hervor. Vorher hat er uns noch schön irgendwie eine Lese- oder Schreibaufgabe gegeben. Jetzt sind wir umgezogen in ein anderes Gebäude, haben neue Schule bekommen, neues Schulgebäude. Jetzt gab es nur noch Schiebetafeln, die man hoch und runter schieben kann, zwei hintereinander. Ja, was macht denn der arme Mann jetzt mit seiner Hose? Dann hat er sich im Biosammlungsraum, also neben der Tafel, war die Tür zum Biosammlungsraum. Dann hat er sich da hinten reingestellt, hat da die Hose hochgezogen. Das heißt, wisst ihr, der Raum hat sich geändert, aber er macht trotzdem dieselben Dinge. Wisst ihr, und Luther war ja auch so ein Spezialist. Ich muss das mal ganz ehrlich hier sagen, ich bin echt kein Luther-Fan. Ich finde den jungen Luther echt interessant. Der hat den Mut gehabt, sich gegen die damalige bekannte Welt oder fast die ganze Welt, Europa umspannendes System, da hat er sich gegengestellt, gegen die katholische Kirche. Er hat gesagt, nein, wir sind nur aus Gnaden errettet und nur das Wort und nur Jesus. Supermann. Also echt, der junge Luther gefiel mir. Und dann hat er was gemacht, er ist in das neue Gebäude eingezogen, hat dieselben Sachen gemacht, wie man in der katholischen Kirche tut. Der hat die Eucharistienfeier mitgenommen, er hat die Kindertaufe mitgenommen. Luther war zeitlebens ein Katholik. Wer hat dann vielleicht noch so Verbrechen gemacht, wo wir sagen, ah, das ist vielleicht immer nur die böse katholische Kirche. Naja, hat eine Schrift rausgegeben, die hieß Die Freiheit des Christenmenschen. Hat damit ausgelöst, dass die Bauern sich erhoben haben und sagen, jetzt dürfen wir nicht mehr Leibeigene sein. Das waren jetzt nicht Leibeigene, wie wir vielleicht das aus der griechischen Kultur kennen, aus der biblischen Zeit oder irgendwie Sklavenhandel zwischen Afrika und den USA. Hier waren Leibeigene einfach, die waren einfach zu Dienst verpflichtet. Die mussten von ihren Feldern was abgeben an den Adel und die haben sie dafür geschützt. Jetzt haben die gemeint, das braucht jetzt nicht mehr sein. Wir müssen uns dagegen wehren. Und dann hat Luther die preisgegeben und hat den Adligen gesagt, ja, ihr dürft gegen die kämpfen, das ist in Ordnung, ihr dürft die töten. Er hat das Gebäude gewechselt, aber hat immer noch die Hose hochgezogen. Versteht ihr? Und das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen nicht anfangen mit Dingen, die man in der Welt tut, anfangen hier Anbetungen zu treiben. Das geht einfach nicht. Sondern das hier läuft es einfach anders. Und wir sind halt, wisst ihr, für die Welt ist auch eine keusche Jungfrau voll lahm heute. In der Welt haben wir heute keinen hohen moralischen Standard mehr. Das geht den Bach runter. Und genauso ist auch die Gemeinde langweilig für die Welt. Aber wisst ihr, haben wir eben das Lied gehört, ne? Du gibst das Leben, das sich lohnt und du gibst nicht nur ein wenig. Der Herr, die Fülle ist bei dir. Der will eine ganz andere Fülle uns geben. Wisst ihr, Fülle ist doch nicht, wenn die Bude rappelvoll ist und wir können laut singen, dass die Nachbarn es hören. Dann haben die Geschwister in Libyen keine Fülle. Er will uns eine ganz andere Fülle geben, eine innere Fülle, die sogar durchträgt, wenn du für deinen Glauben ins Gefängnis gehst. Die will er uns geben. Das ist ihm wichtig. Und er sagt ja hier in dem Korinthertext, da kommt einer und verkündigt euch einen anderen Jesus. Da steht ein Wort für andere im Griechischen. Das heißt, der ist fast genauso wie der echte Jesus. Der ist nur ein bisschen anders. Ja, der nimmt es vielleicht dann nicht mehr ganz so ernst mit der Sünde. Und da müssen wir aufpassen. Uns hat man früher beigebracht, und man hat in meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, hat man uns auch manchmal echt gute Sachen beigebracht. Da haben die Brüder einmal gesagt, wisst ihr, wenn die Verführer kommen, die sagen euch nicht einfach ihre Irrlehre. Die sagen euch 80% die Wahrheit und 20% ist falsch. Und die werden so schön verpackt, dass sie euch nicht auffallen. Und da muss man einfach wachsam bleiben, dass man nicht um die Ecke kommt. Und wisst ihr, es gibt ja so fantastische Dinge heute. Wenn ihr so guckt, manchmal mache ich das, ich gucke mir die Zeitschriften, diese Prospekte von den christlichen Verlagen an. Was haben die so für Bücher? Was ist so Bestseller bei denen? Wisst ihr, was ich nie finde? Könnt ihr mal suchen. Ich finde nie die Biografie von Hudson Taylor, die seine Kinder geschrieben haben. Warum ist das interessant, wenn die Kinder die Biografie schreiben? Ja, weil die aus dem Nähkästchen plaudern. Aber dann ist er nicht mehr so cool, nicht mehr so heroisch. Ich habe dann irgendwie so einen Unsinn wie die Hütte oder sowas, ja, wo Gott als Frau erscheint. Aber das ist so schön und ein gutes Gefühl gibt das Buch. Und das interessiert die Leute dann heute. Und dann ist das Bestseller. Ist aber ein falscher Jesus. Es ist nicht der Jesus der Bibel. Und er sagt weiter, es ist ein anderer Geist oder ein anderes Evangelium. Da sagt die Bibel für andere ein anderes Wort. Ich habe mich schon am Mittwoch geärgert, das zu sagen. Der Satz ist einfach blöd. Ein anderes Wort für das Wort andere. Er sagt nämlich, das hier ist völlig anders. Das ist dann ein ganz anderes Evangelium. Ich habe mal das Problem gehabt in einer bestimmten Konstellation. Da hat man unserer großen Tochter, das ist jetzt ein paar Jahre her, haben die ihr gesagt, du kommst in die Hölle, weil du eine Hose trägst. Entschuldigung, das ist ein falsches Evangelium. Mit kleinem Kind noch sagen, das ist nur noch obergemein. Ja? Gut, es waren auch Kinder. Ich bin den Kindern nicht so böse, aber ich bin ein bisschen uneinig mit den Eltern. Was bringen wir den Kindern bei? Warum kommt man in den Himmel? Es ist genauso ein falsches Evangelium, wenn ich sage, das Übergabegebet rettet dich. Man kann ja beten bei seiner Bekehrung, das ist nicht falsch, aber dein Gebet selber rettet dich nicht. Retten tut dich der Jesus, wenn du ihm das Vertrauen schenkst. Das ist das echte Evangelium. Und dieses neue Leben, das löst ja etwas aus. Beim Herrn Jesus wird man anders. Da lebt man in Heiligung, da sondert man sich ab. Ich weiß, das sind sensible Themen. Da hat man auch schon größten Unsinn mitgetrieben. Aber trotzdem lehrt die Bibel eine Absonderung. Trotzdem lehrt die Bibel sowas, wenn wir hier beim Text gerade bleiben, sowas wie Keuschheit im Wandel. dass man sich auch dem anderen Geschlecht gegenüber vernünftig benimmt. Und das ist Gott wichtig, dass man auch bestimmte Dinge dieser Welt einfach meidet. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ich es jemand erzählt habe, aber ich war echt mal Tolkien-Fan, Herr der Ringe und so ein Gedöns. Ne? Und ich saß dann irgendwann mal im Kino, da kam dann der letzte Teil der Hobbit-Trilogie raus. Also wenn du nicht weißt, was ein Hobbit ist, sei froh, musst du auch nicht wissen, hast auch nichts verpasst. Aber ich saß dann im Kino und der Abspann kam und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich so traurig war, jetzt kommt ja erstmal nichts Neues. Ich weiß, da ist später irgendwie bei Amazon eine Serie, eine neue gekommen ist. Und irgendwann habe ich festgestellt, solche Dinge, da geht es ja um puren Okkultismus, solche Dinge sind wie unsichtbare Steine im geistlichen Leben. Die halten dich einfach auf. Du bist da nicht besessen oder sowas. Aber du schränkst dem Heiligen Geist seine Wirkung ein. Dass der nicht mehr richtig die Fülle wirken kann bei dir. Das sind einfach Dinge, die sind im Weg. Und da kannst du nicht sagen, ja, das ist nicht schlimm, das kann der Christ einfach gucken, das kann er lesen, das macht gar nichts mit ihm. Doch, das macht eine ganze Menge mit uns. Du kommst einfach nicht weiter, weil der Heilige Geist die Wirkung nicht entfalten kann bei dir. Weil du die Fülle in dir nie erleben wirst. Die Fülle, dass man dankbar ist, dass Jesus für mich gestorben ist. Die Fülle, dass ich ein unglaublich abenteuerliches Leben habe, das für die Welt völlig langweilig aussieht. Es gab mal erzählte ein Bruder von einer Konferenz, da sagt ein Prediger, das eigentliche Problem sind gar nicht die Verführer, das sind die sich verführen lassen. Und der ist erstmal explodiert, wie kann man sowas sagen, die armen Schäfchen, die muss man doch beschützen, die können doch nichts dafür. Ja, doch, doch. Sagt der Paulus mal zum Timotheus, das sind Leute, die verführen und lassen sich verführen. Wir sind verantwortlich, jeder persönlich, dass er sich nicht verführen lässt von seinem Geschwätz. Dass ich selber meine Bibel lesen lerne. Das ist ja auch das Wichtigste, was du dem Neubekehrten beibringen musst. Er muss lernen, seine Bibel lesen. Der muss sie begierig lesen. Der muss vielleicht nicht 50 Kapitel am Tag lesen, aber der muss schon einen Hunger auch entwickeln. Und der Hunger kommt, wisst ihr, meine Mama hat immer gesagt, ich habe sie nicht gemocht damals für den Satz, aber die hat gesagt, der Hunger kommt beim Essen. Und geistlich ist das so. Wenn ich mich diesem Wort Gottes ausliefere, ich fange an, das zu lesen als Gläubiger, unter der Wirkung des Heiligen Geistes, dann werde ich Hunger bekommen danach. Dann habe ich echt einen Appetit drauf. Und dann ist das Wort für mich auch nicht mehr langweilig. Dann ist das echt Leben. Und großartig. Es gibt eine Stelle im 2. Petrus, die möchte ich noch lesen. Und zwar den Vers 15. Ich habe hier so einen Zettel draußen, da stehen die Bibelstellen alle drauf, dann könnt ihr den auch mal im Zusammenhang lesen, den Vers. Ich möchte ihn einfach mal hier herausgreifen, einen Gedanken sagen. Da steht etwas über Verführer. 2. Petrus 2,15, weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Darf ich mal eine ganz unangenehme Frage stellen? Wenn die den richtigen Weg verlassen haben, wo waren die denn dann vor dem Verlassen? Auf dem richtigen Weg. Und wenn ich den richtigen Weg verlasse, an welches Ziel komme ich dann? Ans Falsche. Und darüber muss man wachen, dass man nicht vom Weg abkommt. Aber ich kann euch beruhigen. Es gibt eine wunderbare Stelle, auch im Matthäusevangelium, Kapitel 18. Ich denke, die Geschichte ist bekannt, aber ich möchte es einfach mal lesen. Ich glaube, die wichtigen und schönen Dinge, die sollte man öfter in der Predigt lesen. Matthäus 18, 12 bis 14. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet. Wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist das auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Wisst ihr, selbst wenn es passiert, dass ich verführt werde, dass ich es vielleicht nicht merke, der Hirte sucht mich. Und wenn er mich findet, freut er sich. Dann geht er mir nach. Der lässt mich nicht einfach laufen. Nun müssen wir hier beachten, hier steht in Vers 13, wenn es geschieht, interessante Übersetzung zu Hause, die habe ich sogar mit, da heißt es, und wenn es geschehen sollte, dass er es findet. Und das liegt nicht daran, dass der Hirte schlecht suchen könnte und die Schafe nicht finden würde. Das liegt daran, dass ein Schaf nicht gefunden werden will. Und darüber müssen wir wachen. Wisst ihr, es ist, was die Erlösung angeht, erstmal nicht schlimm, wenn man Fehler macht im Leben. Wenn man sich mal versündigt. Wenn man vielleicht auch vergisst, eine Sünde in Ordnung zu bringen. Das ist noch nicht schlimm. Das Schlimme ist, wenn ich nicht mehr will. Und Gott zwingt keinen, bei sich zu bleiben. Aber er wird alles unternehmen, dass ich den Raum habe, zurückzukommen. Das ist der gute Hirte, von dem wir heute Morgen gehört haben. Und wenn ich beim guten Hirten bin, dann verlasse ich mich auch auf Johannes 10. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Aber da muss ich, so wie das Alex schon sagte, ich muss auch bei ihm bleiben. Und dann wird mir das, was hier passiert, kommen wir mal zurück zu unserer Matthäus 24-Stelle, diese ganzen Dinge, die hier durcheinander fliegen, da heißt es ja dann in Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Dann wird genau das passieren. Das, wozu uns der Jesus auffordert, wird auch passieren. Ich werde dann nicht mehr panisch werden. Könnt ihr euch erinnern? Ich wage es mal, dieses Unwort noch mal in den Mund zu nehmen. Könnt ihr euch an Corona erinnern? Da haben die Leute Panik bekommen wegen dem Virus. Aber ich muss sagen, rückblickend, es gab noch eine andere Gruppe, die haben Panik bekommen wegen der Maßnahmen. Das waren wir Christen oft. Und genau das sollte nicht passieren. Wisst ihr, das war einfach, eigentlich war Corona fantastisch für uns, auch wenn es sehr unangenehm war. Aber das war wie so eine Übung, von der wir selbst gucken konnten, wo stehe ich geistlich. Bleibe ich ruhig, wenn alles verrückt geht, wenn alles durcheinander geht? Hier steht ja hier auch weiter, ne? Die Heidenvölker oder die Völker, eins wird sich gegen das andere erheben, Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Und das ist ja das, was bei uns, ich sag mal, im Vergleich zu den damals, zu den Jüngern zu der Zeit, explodiert das ja heute. Man kann das nachweisen, dass die Erdbeben, seitdem sie aufgezeichnet wurden, bis heute mehr werden. Und öfter werden. Auch die Unwetter nehmen ja zu. Und jetzt sagt er, jetzt bleibt ruhig. Lasst euch hier nicht verrückt machen an der Stelle, wenn das passiert. Bei Lukas sagt der Herr Jesus einmal, wenn ihr es geschehen seht, ja, dann lasst den Kopf hängen, weil jetzt wird's echt anstrengend, das ist echt ungemütlich. Nein, er sagt dann, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Aber warte mal, ich dachte, ich bin schon erlöst. Ja, du bist im Geist erlöst, aber dein Körper ist noch nicht erlöst. Der ist immer noch krank und der wird alt und schwach und die Sünde zerfrisst alles. Da müssen wir noch erlöst werden von. Und das kommt dann bald, wenn es alles durcheinander fliegt. Und er sagt hier als nächstes, das ist der Anfang der Wehen. Da haben wir eben kurz drüber gesprochen. Ne? Es fängt halt an. Dann kommt eine Ruhephase. Aber dann wird es intensiver irgendwann. Und darauf müssen wir uns auch als Christen einfach mal einstellen. Wisst ihr, wir denken ja immer, ach, passiert sowieso nichts, der Jesus kommt und das ist alles super. Ja, der Jesus kommt bald, natürlich kommt die Entrückung. Aber der Jesus garantiert uns nicht, dass wir alle wie auf einer goldenen Rolltreppe in den Himmel fahren werden. Er sagt ja eigentlich das Gegenteil hier. Guck mal, wie das weitergeht. Da steht, Vers 9, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Nein, er sagt hier nicht, dass alle sterben werden. Aber es ist das eigentlich das Gewöhnliche bei Christen, dass sie äußerlich Drangsale haben, dass sie von der Gesellschaft unter Druck gesetzt werden. Und nicht nur ein bisschen, sondern Drangsal heißt schon wirklich, wirklich Probleme haben. Das geht schon in Richtung Libyen, das, was er hier meint. Ich habe mich oft gefragt, wir sind doch so gute Christen in der westlichen Welt, oder? Wir sind so gebildet, wir haben so große Gemeinden, die funktionieren nach alle so gut. Warum hat der Teufel damit kein Problem? Warum verfolgt er die Gemeinden, die wir ja kaum als Gemeinden bezeichnen würden, da zum Beispiel in Libyen oder in Nordkorea oder im Sudan oder sonst wo? Warum werden die dann verfolgt? Naja, die haben mehr Auswirkungen, wenn die als Christ leben. Wir sind für den Teufel weniger gefährlich, weil wir uns allen lullen lassen von der Verführung. Und wisst ihr, ich sage jetzt mal einen ganz bösen Satz, Verführung ist nicht das, was wir erkannt haben. Verführung ist das, was wir nicht erkannt haben. Und meistens sind es Dinge, wehe einer spricht das an, wehe einer kritisiert das. Da sind wir verführt. Das sind oft auch emotionale Bindungen da dran. Das fühlt sich so gut an. Das ist damit so entspannt und so einfach. Und da ist oft die Verführung dahinter. Er sagt ja hier auch, ne, dass sich ein Volk gegen das andere oder ein Heidenvolk gegen das andere erheben wird. Ne? Wir haben ja eine Welle von, also alle wollen sich ja, wir haben ja oft immer die Sache, wir wollen Globalisierung, alles irgendwie zusammenschließen. Ja? Und im nächsten Moment kommt da wieder ein Volk und sagt, aber ich brauche mein Land, mein eigenes. Ja, allgemein, das ist auch manchmal berechtigt und manchmal ist es auch unberechtigt, ja. Kann man lange drüber diskutieren, aber das sind so Phänomene, die einfach passieren bei uns heute. Auf der einen Seite wollen sie alles zusammenschließen, alles unter ein Joch kriegen, auf der anderen Seite erhebt sich wieder ein Land oder ein Reich und sagt, nee, ich will aber mein eigenes Ding. Ich will aber selber was haben. Das sind einfach so Dinge, die sehen wir ja heute, die passieren. Und wenn wir hier weitersehen, machen wir einen Sprung, Vers 12, Matthäus 24, 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wir haben immer mehr das Problem, dass wir zunehmend Gesetzlosigkeit haben. Und er meint nicht unbedingt Gesetzlosigkeit, dass wir die Gesetze unseres Landes übertreten würden. Das passiert auch immer mehr. Aber vor allem, dass wir dieses Gesetz übertreten als Menschen. Und das ist ein Problem. Ich gehe jetzt mal gar nicht drauf ein, ihr wisst, was los ist in Deutschland. Ich muss euch das jetzt nicht extra erzählen. Aber das ist ein Problem für uns, weil das abfärbt auf uns. Und zwar nicht so, dass wir das einfach mitmachen würden. Nein, nein, das regt uns ja auf. Wir finden das ja auch schlimm. Aber manchmal halten wir uns daran auch auf und gucken gar nicht, wie muss ich denn meine Beziehung zum Herrn Jesus pflegen? Wie muss ich damit umgehen, dass ich weiterkomme, dass ich geistlich stabil werde, dass mein Vertrauen unerschütterlicher wird? Das vergessen wir da oft drüber. Ich bin zu Besuch zum Verkündigen und dann habe ich einen Zettel, auf meinem Zettel eine Bibelstelle stehen, die habe ich nicht gelesen in der Verkündigung. Die kommt nämlich, ganz, eine ganz interessante Stelle, die steht irgendwo in, ich glaube es ist Offenbarung 17, ne, die Zornesschalen, wo dann ganz eiskalt alle sieben Schalen, die gehen da runter und du denkst, das ist ja furchtbar. Und mittendrin reißt dich Gott raus aus seiner, wie soll ich das sagen, aus unserem eschatologischen Systematik. Und es steht mittendrin, ich lese das mal vor, das hat mich echt so geschockt, als ich das gelesen habe, wie er den Fluss einfach unterbricht. Offenbarung 16 ist es, Vers 15. Mittendrin heißt es plötzlich, siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, der wird er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Die ganze Zeit erzählt uns der Herr Jesus in der Offenbarung eigentlich ja nicht, dass ich systematische Pläne aufstelle. Das ist ja gar nicht sein Anliegen damit. Sondern er will, dass ich bereit bin, egal was kommt. Dass ich bei den ganzen Dingen, die ich beobachte, mich darauf fokussiere, wie steht es eigentlich zwischen ihm und mir? Wie ist denn das eigentlich? Sind die Kleider rein und weiß? Sind sie gewaschen in Jesu Blut? Oder sind da noch so hässliche Flecken drauf, mit denen ich ihm begegnen muss, wenn er kommt? Das ist die Frage, die uns bei diesen ganzen Dingen, die um uns herum passieren, beschäftigen sollte. Wie ist meine Beziehung zum Herrn Jesus? An der muss ich arbeiten. Bin ich die keusche Jungfrau? Sind wir das als Ortsgemeinde? Eine keusche Jungfrau, abgesondert von der Welt, die nur ein Ziel hat, ihm begegnen? Das ist die Frage, die wir uns dann immer stellen müssen. Und er sagt ja, die Liebe wird erkalten. wegen dieser Gesetzlosigkeit. Also das macht sicher erstmal, passiert es in der Gesellschaft, dass wir eine Lieblosigkeit haben. Dann kommen die Menschen mit Humanismus oder Psychologie um die Ecke. Also das ist eine gemachte Liebe, das ist keine echte Liebe. Und wir machen das manchmal in der Gemeinde auch. Manchmal reden wir von Liebe und meinen eigentlich Sympathie. Und die Liebe hier meint überhaupt nicht Sympathie. Diese Liebe, das Wort, das da steht, das heißt, hat jemand mal so definiert, ich hab mir das gleich gemerkt, weil ich das so treffend fand. Er sagt, diese Liebe, die hier steht, sucht für das Gegenüber, nicht für mich, für das Gegenüber das Beste, egal was es kostet, und egal ob es ihm oder mir wehtut. Das meint er hier mit Liebe. Das ist die Liebe, die Gott bewiesen hat, als er seinen Sohn gegeben hat, und das hat ihm wehgetan. Und das hat auch uns wehgetan, weil wir konfrontiert waren mit unserer Bosheit. Aber das war für Gott völlig Nebensache. Er wollte, dass wir gerettet werden. Und mit so einer Liebe sollen wir lieben, aber diese Gesetzlosigkeit um uns herum, die macht uns kaputt. Und manchmal ist auch die Gefahr, wir hatten das ja vor einiger Zeit in der Bibelstunde, ne? Matthäus 23, die Pharisäer. Da würden wir sagen, die sind gesetzlich. Aber das ist ja nicht das einzige Problem, das wir Christen haben. Wir haben auf der anderen Seite ein Problem, das heißt Gesetzlosigkeit. Wir haben heute so einen Trend, und der Trend ist nicht neu. Aber mir fällt er heute immer mehr auf, früher war es irgendwie weniger, dass man so lange herumdoktert an den Befehlen Jesu, bis wir sie aufgeweicht haben. Ja, das meint er nicht so streng, das meint er doch nicht so, kannst du vielleicht doch machen. Und ist okay und so weiter. Ja. Wir gehen gerne hin und weichen das auf. Jesus sagt, rechte Backe, linke Backe. Kennt ihr das? Wenn dich einer schlägt, sollst du ihm die andere Backe auch da rein. Du sollst dich nicht wehren gegen ihn und zurückschlagen. Jetzt grenzen wir das ja gerne überall ein, wo das hingehört. Ja. Aber unbedingt hat der Christ eine Rechtsschutzversicherung, oder? Hab eine, wenn du willst. Aber denken wir mal drüber nach. Wisst ihr? Wir können uns das nicht mehr leisten, anders zu sein als die Welt und uns mal bei Ungerechtigkeit auch nicht zu wehren. Das Problem ist aber, in der Gemeinde machen wir das leider so, obwohl wir in der Gemeinde einen anderen Befehl haben. In der Gemeinde haben wir vom Herrn Jesus den Befehl, wenn einer gegen dich sündigt, schnapp ihn dir unter vier Augen und dann weißt du ihn zurecht. Aber das wollen wir nicht. Wisst ihr, ich verstehe das auch. Du willst ja den lieben Frieden wahren. Aber der liebe Friede taugt nichts, weil er sagt, ich gebe euch nicht den lieben Frieden, ich gebe euch meinen Frieden. Und der hat was mit Ehrlichkeit und mit Wahrhaftigkeit zu tun. Und wenn wir hier mal in Matthäus 24 den Vers 15 lesen, ich möchte dann jetzt nicht tief drauf eingehen, aber in Vers 15 heißt es ja, wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem euch der Prophet Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer das liest, der achte darauf. Die Folge von Gesetzlosigkeit ist immer Verwüstung. Und wenn eine Gemeinde zulässt, Gesetzlosigkeit in der Gemeinde, wenn alles aufgeweicht wird, was Jesus verboten hat, wenn alles aufgeweicht wird und nur noch lasch getrieben wird, was der Jesus geboten hat, dann gibt es seelische Verwüstung am Ende. Dann werden auch wir zerrüttet. Dann gehen wir kaputt. Gemeinde sollte der Ort sein, wo Frieden und Ruhe herrscht. Und nicht, wo die Seelen aufgewühlt werden und zerrissen werden. Denn das ist der Zerstörer, das ist der brüllende Löwe, der das machen will bei uns. Und das müssen wir bewahren, dem dürfen wir keine Millimeter geben. Dem Teufel, man erzählt sich so eine Geschichte von einem Theologiestudenten, der macht seine Abschlussprüfung und der hat zwei Aufgaben. Er soll... Ich weiß nicht, ob das überhaupt realistisch ist, aber der Gedanke ist nicht schlecht. Er hat zwei Aufgaben. Er soll einmal etwas über den Herrn Jesus schreiben, also Christologie nennen ja das die Theologen, und einmal soll er einen Text schreiben über den Teufel. Und jetzt geht der Student hin und fängt an, die erste Aufgabe zu bearbeiten. Er schreibt über seinen Herrn Jesus und irgendwann kommt die Meldung, so Zeit ist abgelaufen. Er hat die zweite Aufgabe gar nicht angefangen. Er schreibt unten drunter ganz schnell einen Satz, für den Teufel bleibt keine Zeit. Und das müssen wir lernen. Wir dürfen ihm nicht zuhören. Und der kommt ja nicht immer als brüllender Löwe. Erstmal kommt er als Engel des Lichts. Und wisst ihr, ich habe da eine Methode für eure Gemeinde. Ich habe da eine neue Idee, was man machen könnte. Das ist was ganz Tolles. Dann musst du immer hellhörig werden. Vers Vers 13 in Matthäus 24, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ja, ausharren, das hat ja was mit Geduld zu tun, mit Sehnsucht. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Wisst ihr, der meint jetzt nicht das Warten beim Zahnarzt. Weil ich weiß, er wird bohren. Sondern hier erwarte ich das sehnsüchtig, dass er kommt. Ich warte sehnsüchtig darauf. Und das ist, was uns heute auch verloren geht. Ich habe das schon mal erzählt. Ne? Da ist in der alten Sowjetunion, die Kommunisten herrschen und da ist jemand beruflich hochstudiert, gebildet, hat einen guten Posten und jetzt wollen sie den fertig machen. Das, was der Kommunisten immer wollen. Die haben ja mit Jesus immer ein Problem. Sie haben ihm den Job weggenommen und haben ihm dazu verdonnert, dass er die Straße kehren soll. Aber sie haben ihm nicht den ganzen Besen gegeben, sondern nur den Besenstiel, um ihn fertig zu machen. Und die anderen Christen haben versucht, ihm immer zu helfen. Und irgendwann sitzt ein Theologe, ein ganz bewanderter Mann im Wort Gottes, neben ihm auf der Bank und sie reden und er versucht, ihm Mut zuzusprechen. Und dann fragt dieser gedemütigte Mann ihn, meinst du, er kommt bald? Und dann war der Theologe mit seiner Theologie am Ende. Er sagt später, ich hätte dem genau erklären können, wie meine Sicht von der Endzeit aussieht. Ich hätte ihm genau erklärt, was wann irgendwie kommt. Aber er hat gewartet. Und das ist, was uns oft fehlt. Wir sehnsüchtig darauf warten, dass Jesus endlich wiederkommt, wie die Verlobte, die endlich wartet, dass der Bräutigam sie holt. Ja, das ist ja das Bild aus dem alten Israel, dass die Braut abgeholt wird vom Bräutigam. Und dass man sehnsüchtig wartet, wann kommt er endlich? Wann kommen wir hier raus? Wann hat das ein Ende? Ich möchte noch was lesen, als letztes Philipper 2. Und wir lesen mal den ganzen Text, dann sage ich nur kurz was zum Schluss. Aber lass uns den mal ganz aufmerksam lesen. Denn wir kennen den Text gut. Ich muss da jetzt nichts zu dem ersten Teil sagen. Philipper 2 ab 5 bis Vers 13. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Jetzt kommt der Paulus ja daher, dass der Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat die Schuld bezahlt, sein Blut gegeben, das uns reinwäscht von jeder Sünde, dass wir in den Augen des Vaters wieder rein sind, dass wir kommen können, dass wir, wie in Epheser heißt es, wir sind nahegebracht durch das Blut Jesu. Wir sind jetzt in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des Lebens. Und jetzt sagt er deswegen, und die Philipper waren ja schon eine besondere Gemeinde, also du hast ja jetzt wenig moralische Anweisungen oder eigentlich gar keine. Die waren in Ordnung. Die waren gehorsam. Die waren auch gehorsam. Ja, nicht, ihr kennt, wer in der Werkstatt gearbeitet hat, ne? Wenn der Chef nicht da ist, dann sind wir am Kaffeeautomat und wenn einer sagt, der Chef kommt, dann arbeiten wieder alle fleißig. Und so waren die Philipper aber nicht. Die waren immer gehorsam. Und jetzt sagt er ihnen was, ne, da steht ja bei Luther noch, das hat Luther gar nicht so falsch übersetzt, aber eben doch falsch. Er hat gesagt, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Natürlich ist der Gedanke insofern falsch, dass ich irgendwas machen könnte, dass ich gerettet werde. Aber was er hier meint, er meint ja, dass diese Rettung Realität wird. Erstmal im Alltag bei uns aber dann auch am Ende, dass ich bei der Auferstehung der Toten dabei bin, dass ich einen neuen Leib kriege, einen Ewigkeitsleib, der frei von Sünde und Tod ist. Da sollen wir hinkommen. Und er sagt, verwirklicht, fand ich mal interessant, das habe ich vom Bibelübersetzer gehört, das ist ein Wort, das auch in der Landwirtschaft gebraucht wird. Können wir mal diskutieren gleich drüber, ob du da was kennst oder so. Ja? Der sagte, das kommt aus der Landwirtschaft unter anderem und heißt so viel wie, wenn wir es mal frei übersetzen würden, sowas wie kultivieren. Ne? Vielleicht kennt ihr das, jemand muss seinen Rasen unbedingt im Garten kultivieren, da hat er so eine komische Maschine, dann geht er so irgendwie so mit Furchen, macht er so kleine Furchen im Rasen, ne? Dann wird er so ein bisschen gelüftet und so weiter und dann soll er wieder besser wachsen. Und dann nehmen wir mal das alte Bild aus der Landwirtschaft, wenn jemand den Pflug rausholt mit diesem riesigen Eisen da unten, dann furcht er die Erde auf. Damit wird sie aufgelockert. Aber das ist schon, also Furchen ziehen, das ist für uns immer ein Bild auch von, also es ist ungemütlich. Das ist schon brutal, was da mit dem Boden gemacht wird, wenn da aufgerissen wird. Und wisst ihr, das ist bei uns im Leben genauso. Denken wir mal an das Gleichnis von den Herzensböden, von den Ackerböden des Herzens. Der gute Boden, wo der Same einfällt und Frucht bringen kann, ist ein Boden, der wurde gepflügt. Und Gott macht das bei uns oft so, dass er uns umpflügt, dass er uns schwierige Phasen gibt im Leben, damit der Herzensboden locker wird, damit wir auf ihn hören können. Und jetzt lasst uns mal so durchs Leben gehen. Wenn es mies wird um uns herum, dann die Ohren aufmachen, weil Gott uns damit zubereiten will, dass wir ihm wieder, dass er uns was Weiteres, ja, für uns persönlich was Neues sagen kann. Ist ja nichts Neues, schon alles geschrieben. Aber dass er mir was in mein Leben hineinsprechen kann, dafür macht er das. Und er sagt hier, der Paulus sagt, dafür seid ihr verantwortlich. Lasst es zu, dass Gott das macht. Lauft nicht weg, wenn es schwierig wird. Regt euch nicht drüber auf. Im Predigerbuch heißt es einmal, Gelassenheit verhindert große Sünden. Dass wir dann gelassen bleiben und nicht durchdrehen. An einer anderen Stelle heißt es im Predigerbuch, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Bleib vor meinem Jesus stehen, weil er uns garantiert, dass wir durchkommen. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das hier noch geht. Aber ich weiß, dass der Jesus unbedingt seine Braut zubereiten will, dass sie wirklich heilig und rein ist. Und ich fürchte, er hat noch eine Menge Arbeit mit uns im Westen. Und darauf lasst uns einstellen, dass er uns zubereiten kann. Wisst ihr, vielleicht kennt ihr das ja, man sagt Kindern ja oft, wenn was Schlimmes passiert, alles wird gut. Das ist nicht so ganz ehrlich, denn wir wissen es ja nie, ob es ganz gut wird. Aber in diesem Zusammenhang müssen wir sagen, ja, es ist jetzt mies, aber später wird es gut. Wir haben ja letztens ein Gespräch gehabt hier beim Kaffee, ne? Vertrösten auf später. Ja, so ein bisschen ist das Evangelium so. Aber er gibt uns die Zusage, dass er uns hier durchträgt, dass wir hier nicht kaputt gehen, dass wir uns trotzdem zum Beispiel freuen können an der Errettung. Und die Freude schlägt am Ende alles. Die ist größer. Lasst uns das mitnehmen und jetzt noch aufstehen zum gemeinsamen Gebet.